Ich möchte Sie grüßen, freue mich, dass Sie unter uns sind. Was ist denn das Wichtigste, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir auf Jesus blicken? Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Und ihr Angesicht wird nicht zu Schanden. Wir wollen miteinander danken und loben mit dem Lied 197, Du meine Seele singe. Wir singen die ersten drei Verse. 197. Du, unser Herr Jesus Christus, unser Lied erschallt doch so schwach und ist so unangemessen für deine Größe und herrliche Macht. Und wir wollen dir danken, weil wir deine Liebe erfahren haben in vielen Augenblicken unseres Lebens. Du gehst uns nach und suchst uns. Und wir freuen uns, dass du an diesem Tag auch der Herr über diese Welt bist und alles in deiner Hand hast. Dann können wir unsere Sorgen, die uns bekümmern, getrost bei dir niederlegen. Und wir wollen hören, was du uns heute zu sagen hast. Gib uns Ohren, dass wir hören, wie ein Jünger hört. Und dass wir auch das gehorsame Herz haben, deinen Willen zu tun. Es ist uns leid, Herr, dass wir dich oft betrüben und dir ungehorsam sind. Darum musst du uns Schuld vergeben und auslöschen und uns ganz neu zu dir ziehen. Wir wollen dir jetzt auch in der Stille sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Wer zu dir kommt, Herr, den wirst du nicht hinausstoßen. Amen. lesen aus dem Jesaja-Buch, Kapitel 33. Wenn Sie bitte aufschlagen und mitlesen, Jesaja 33, Vers 17. Das ist eine große Zukunftsweissagung der Rettung Zions. Ist gleichzeitig eine Ewigkeitshoffnung der Christen. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Dein Herz wird an den Schrecken zurückdenken und sagen, wo sind nun die Schreiber? Wo sind nun die Vögte? Wo sind die, die Türme zählten? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen. Das waren die Belagerer Jerusalems. Das Volk von dunkler Sprache, die man nicht verstehen kann, und von stammelnder Zunge, die unverständlich bleibt. Schaue auf Zion, die Stadt unserer Feiern. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht mehr abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und kein seiner Seile zerrissen werden, denn der Herr wird dort bei uns mächtig sein. Und weite Wassergräben wird es geben, auf denen kein Schiff mehr fahren, kein stolzes Schiff mehr dahin ziehen kann, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser König, der hilft uns. Seine Taue hängen lose, sie halten den Mastbaum nicht fest und die Segel spannen sich nicht. Dann wird viel Beute ausgeteilt werden und auch die Lahmen werden plündern. Und kein Bewohner wird sagen, ich bin schwach. Denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünde haben. Wir hören nochmal den Kinderchor. Also willst du gleich rüberlassen? Ja, lassen wir sie gleich rüber. Wir haben einen Besuch. Walter Uttermann darf ich gerade bitten aus dem Chat, und dass er seine Gäste vorstellt und dann noch uns was erzählt. Darf ich bitten? Komm hierher, Walter Uttermann. Ja. So. Hier oder hier?
Ich habe mich gefreut, einmal heimlich, still und leise heute Morgen auf einer Kirchenbank sitzen zu können. Aber wir sind aufgefallen. Und so darf ich meine Freunde Christine und Josué Bimba aus dem Tschad vorstellen. Bitte. Josué war lange Jahre Bibellehrer im Tschad, ist nun mit seiner Frau hier in Europa, um sich noch weiter ausbilden zu lassen. Bruder Schäfbuch hat mich gefragt, Ihnen etwas Besonderes aus meinem Leben zu erzählen. Und das tue ich gerne, denn es gehört zu den markantesten Erlebnissen meines Lebens. Ich hatte das Vorrecht, mit meiner Familie, Frau und drei Kindern, auf einer einsamen Missionsstation im Tschad dem Herrn zu dienen. Wir konnten Pionierarbeit tun. Und dann brach im Tschad der Bürgerkrieg aus. Und wir hörten hier und da, dass Rebellengruppen durchs Land zogen. Sie kamen einmal in das kleine Dorf Gokmi, wo wir arbeiteten, überfielen es, suchten den Sultan, um ihn zu töten, fanden ihn nicht. Sie brannten einen großen Teil des Dorfes ab, taten uns aber nichts. Und darum haben wir gedacht, wir können weiter dort bleiben und arbeiten. Ein paar Monate später, ich war unruhig an einem Abend, konnte nicht einschlafen, saß lange hinter dem Fenster und horchte in die Nacht hinaus. Aber schließlich sagte ich mir, du machst dir etwas vor, geh doch schlafen, und ich schlief bald ein. Und dann hörte ich plötzlich eine Stimme, die rief, komm heraus. Unser Gärtner stand vor der Tür, ich erkannte seine Stimme, und da wusste ich, nun wird es ernst. Draußen war finstere Nacht. Ich sagte zu dem Gärtner, ach weißt du, komm morgen wieder, ich habe keine Lust jetzt aufzustehen. Es wurde stille und dann wieder die Stimme, komm heraus. Ich sagte, wenn dir etwas passiert ist, geh zum Krankenpfleger und so weiter. Und dann hörte ich Stimmen raunen draußen und ich wusste ganz genau, die Rebellen standen vor der Tür. Ich hatte kaum die Tür aufgemacht, da hatte ich schon einen Gewehrlauf im Rücken. Mir wurde die Armbanduhr abgerissen, mehrere Lanzen richteten sich gegen meinen Hals und die Rebellen stürzten hinter mir ins Haus hinein, brachten bald darauf meine Frau gefangen heraus, rissen die Moskitonetze über den Betten meiner Kinder ab. Es sah schlimm aus. Sie fragten, wo ist dein Gewehr? Ich hatte ein schönes Jagdgewehr. Ich musste es ihnen rausgeben. Und das ganze Haus wurde ausgeraubt. Sie schnitten mit ihren Messern die Vorhänge von den Fenstern fort, um das alles mitzunehmen. Es war schrecklich. Und dann kamen sie und sagten, so, nun packen wir alles in dein Auto und du fährst uns fort. Und dann wusste ich, wenn ich fortfahre mit ihnen, dann werde ich irgendwo im Busch getötet. Und bevor man mich finden wird, haben die Aasgeier mich längst aufgefressen. Und darum habe ich mich geweigert zu fahren und sagte, nehmt alles mit, was ihr wollt, aber ich fahre euch nicht mit. Ich hatte Angst. Aber dann bohrte sich der Gewehrlauf wieder in den Rücken und sie sagten, los! Und ich musste zu dem Auto gehen und versuchte fortzufahren. Aber dann kann Gott eingreifen. Ich drückte auf den Anlasserknopf. Die Batterie war mit einem Schlag leer. Das Auto fuhr nicht mehr. Sie meinten natürlich, ich täte das extra. Nein, Gott hatte seine Hand da im Spiel. Und dann nahmen sie einige unserer Christen gefangen und die mussten dann die Sachen forttragen. Und als sie alle fort waren, ich ging zu meiner Frau zurück, sie saß da noch auf dem Boden mit unserem kleinen Mädchen, das sie vorher töten wollten, weil es so geschrien hatte und Angst hatte. Und dann atmeten wir auf. Wir dachten, nun ist doch noch alles gut gegangen. Aber dann hörten wir Schritte, man sah nichts in der Nacht. Vor uns stand eine kleine Petroleumlampe, etwa 3 Meter entfernt. Und dann sah ich, wie der Anführer dieser Bande zurückkam und hatte ein Gewehr. Ob es seines war oder meines, das weiß ich nicht mehr. Und dann sagte er keinen Ton. Nur etwa 5 Meter von mir stellte er sich auf, hob das Gewehr hoch, legte auf mich an und schoss. Wo ging der Schuss hin? Nun, der hatte gar keine Zeit herauszukommen, denn Gott hielt seine Hand davor. Es gab Ladehemmung. Und dann tat er sein Gewehr herunter, er lud es noch einmal, legte es noch einmal auf mich an und schoss noch einmal. Und wieder hatte Gott seine Hand davor. Das war diesem Mann wohl noch nie passiert. Er tat das Gewehr herunter und sagte, wie heißt du? Und als ich ihm sagte, Uttermann, da meinte er, na gut, wenn wir die Regierung in der Hand haben, dann werden wir an dich denken. Was er damit sagen wollte, ich weiß es bis heute noch nicht, ich habe ihn nie mehr wiedergesehen. Dann zog die Bande fort. Ich hörte, wie seine Schritte ihn fortführten. Er war vielleicht 10 Meter gegangen, da ging der Schuss los. Ich weiß nicht, in welche Richtung, aber da hat er wohl noch mal sein Gewehr versucht. Erst dann durfte er schießen können. Und die Leute, die Christen wegführten, die hörten dann, wie die anderen sagten, nun hat er den Missionaren getötet, das hat er gut gemacht, weil sie eben gar nichts anderes sehen konnten. Liebe Brüder und Schwestern, Gott kann, auch heute noch.
Wir singen Einer ist, an dem wir hangen, 221, die ersten beiden Verse und den letzten Vers. Wenn noch jemand stehen muss, jetzt hat es durch die Kinder, die in den Kindergottesdienst rübergingen, hier freie Plätze hier vorne. Ihr könnt gern während dem Lied vorkommen. Das Lied stammt ja von dem Studienkollegen von Ludwig Hofacker. Die haben entdeckt, dass Gott am besten wirken kann, wenn wir gar nicht viel zu bieten haben. Und es war dieser Generation auch eigen, dass sie gar nicht viel Sprüche machten. Viele von ihnen waren ja bereit, ihr Leben einfach für Gott herzugeben, damals als die ersten Missionsboten nach Afrika hinausgingen und sie alle in jungen Jahren dem Fieber zum Opfer fielen. Wenn es nur ein Senfkorn ist, wo Gottes Kraft etwas daraus machen kann. Und darum geht es auch heute in unserem Predigtext, 2. Korinther 12. 2. Korinther 12, Vers 1 bis 10. Es gab damals in der Gemeinde von Korinth leidenschaftliche Diskussionen, die von den Gemeindegliedern aufgewühlt wurde, wer eigentlich der bessere Prediger ist und wer mehr Gaben hat und wer das alles besser kann. Dann haben sie das so zusammengezählt und sagen eigentlich, der macht's besser, aber der macht's noch besser und der andere macht's noch besser. Es gibt ja Unterschiede. Da greift Paulus ein, nachdem er auch aus seinem Leben einiges erzählt hat, im 12. Kapitel. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, es töricht ist. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Und dann spricht er in verdeckter Weise von sich. Er möchte nicht einmal diese Erlebnisse so erzählen, dass die Leute an ihm hängen bleiben. Deshalb sagt er, ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht. Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es, der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen, denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Die Leute, mit denen wir tagtäglich zusammenleben, die achten sehr genau darauf, wie wir leben. Da sagen die, Mensch, behalt nur deine frommen Sprüche für dich. Und von Predigen wollen die sowieso nichts wissen. Ach, die sagen, komm, am Sonntag in die Kirche gehen und unter der Kanzel sitzen und fromme Worte anhören. Nee, nee, wir achten auf das Leben. Wie lebst du denn? Hoffentlich legen sie auch großen Wert darauf und bemühen sie sich, weise zu handeln. Wir wollen doch Gutes tun an allen Menschen, wahrhaftig sein und doch voller Liebe. Aber wenn ich mich messen und vergleichen wollte mit dem Apostel Paulus, der hat erst vorbildlich gelebt. Wenn man das noch einmal durchgeht in dem Kapitel, das vorher da kommt vor unserem Abschnitt, so hat noch keiner hingebend Gott gedient wie Paulus. Er hat Tag und Nacht sich für die Schwachen eingesetzt, kein Weg war ihm zu weit, Keiner Gefahr ist er ausgewichen. Er hat auch mehrfach dem Tod in die Augen geschaut. Er hat Misshandlungen erlitten. Er hat das Martyrium ertragen. Und immer war er voller Liebe und Geduld. So muss man leben können. Das ist doch ein Vorbild. Aber wenn Sie den Apostel Paulus hören, dann sagt er, nein, nicht mein Leben ist mir so wichtig. Obwohl das ohne Tadel war. Was ich predige, ist wichtig. Was predigst du, Paulus? Er sagt im Korintherbrief, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Das war ihm wichtig. Warum hast du dieses Thema, das in unserer Zeit doch kaum jemand interessiert, Paulus? Du könntest doch so viel Sprüche machen, jetzt von deinem Leben her, die Menschen anlocken. Paulus sagt, nein, viel wichtiger ist mir mein Wort vom gekreuzigten Christus. Weil er sagt, ach, das, was ihr seht an mir, das täuscht doch alles. Wisst ihr, dass ich jede halbe Stunde und öfter die Gnade Jesu brauche, die mich rettet? Ohne Jesus bin ich ein verlorener Mensch. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. Und wenn dein Blut nicht für die Sünder rete, wo soll ich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Auch im besten und vollkommensten Leben mit allen guten Taten bleiben wir vor Gott verloren, wenn nicht er uns freispricht und er uns rettet. Mein erster Punkt, man kann sich gewaltig täuschen. Man kann sich gewaltig täuschen. In diesen Tagen sind ja die Zeitungen voll mit Schlagzeilen von der Firma Coop. Ich habe dieses Großunternehmen immer bewundert. Die haben ja jedes Jahr Tausende von kleinen Läden geschluckt durch ihre große Geschäftspraxis. Und das war immer imponierend, wenn man in die Verkaufshallen trat. Und plötzlich macht man die Bilanzen auf und schaut genauer hin und dann merkt man, da ist ein Riesenmanko. Also 2,1 Milliarden, das ist für mein Taschengeld schon viel. Also da ist ein Manko, das nicht abgedeckt, das war alles nur nach außen hin gespielt. Erfolgreiche Geschäftsbilanzen. Ich möchte heute Morgen nicht über Ihre Wirtschaftsbilanzen sprechen. Aber ob wir als Christen nicht auch manchmal so einen trügerischen Schein verbreiten, da leben wir als flotte Christen. Die anderen sagen, guck mal, ist ein anständiger Kerl, wie schön der das macht. Verbreiten nach außen so ein Bild. Und da gibt's doch auf der anderen Seite unserer privaten Lebensbilanz ein Riesenmanko. Ach, darüber wollen wir heute nicht reden. Darüber müssen wir reden. Solange wir leben, darüber müssen wir reden. Paulus hat sich mit den Gemeinden herumgestritten. All diese Briefe sind in Auseinandersetzungen entstanden. Er hat Sorge gehabt um den Weg der Christen, wenn das damals schon bei den ersten Christen der Fall war, wie viel mehr heute. In Korinth war eine Gefahr aufgetreten, die in den anderen Gemeinden nicht da war. Die Gemeinde suchte immer mehr zu leuchten und zu strahlen, dass sie das recht verstehen. Sie wollten das nur aus besten Motiven für Jesus. Wir wollen mehr von seinen Gaben haben, mehr in die Welt das Licht Jesu hineinleuchten lassen. Unser Leben muss doch durchscheinend werden. Und darum streben sie nach mehr und mehr und mehr von der Herrlichkeit Jesu. Das ist doch nicht schlecht. Aber Paulus sagt, passt auf, ihr bewegt euch auf einem Grat. Wisst ihr, dass ihr auch bei allem großen Lebenszeugnis Menschen seid, die ohne Jesus völlig verloren sind? Und redet in euren Gemeinden immer vom gekreuzigten Jesus. Dass er euch immer daran erinnert, wir sind, auch wenn wir noch so viele gute Taten vorweisen können, auf der anderen Seite doch Leute, die an so vielem schuldig werden. und so viel Nöte mit ihrem Leben herumtragen und so viel nicht lösen können, bleibt doch oben auf dem Grat und er ringt mit ihnen und er schreibt ihnen einen Tränenbrief, der leider nicht mehr erhalten ist, weil er solche Sorge hat um die Gemeinde. Bleibt sie noch hier auf dieser Linie? Ich habe gestern Dr. Fritz Grünzweig im Krankenhaus besucht. Er wurde an einem Tumor operiert und liegt sehr schwer im Krankenhaus. Aber in den wenigen Minuten war er doch ganz ansprechbar. Und ich habe gesagt, ich muss da heute über die Schwachheit predigen. Und ich hätte das gern aus deinem Mund, Fritz. Wenn du da jetzt so durchgehst und nicht die Ärzte wissen, wie sie das alles in den Griff kriegen. Fritz, habe ich gesagt, warum war denn die Gemeinde von Korinth so anfällig für dieses Leuchten, für dieses Strahlen? Warum hat sie denn das Kreuz Jesu so gerne als eine zweite Sache auf die Seite geschoben? Dann guckt er mich nur an und lächelt und sagt, das ist nicht bloß in Korinth so, das ist auch in Stuttgart so. Und das ist nicht bloß vor 2000 Jahren so gewesen, sondern auch heute. Und das ist nicht bloß bei den Griechen so, sondern auch bei uns Schwaben. Wir sind so stolze Leute. Wir wollen einfach immer bloß groß sein, immer leuchten. Und selbst wenn wir einmal die Gnade Gottes in unserem Leben erfahren haben und uns Gott wunderbar die Schuld vergeben hat, dann schütteln wir das doch gleich wieder ab und wollen ohne ihn stark und mächtig sein. Spielt in unseren Tagen wieder eine große Rolle, wie man mehr Kraft kriegt. Sitzt hier bestimmt kein einziger in der Kirche, der nicht mehr Kraft will. Noch mehr Kraft. Die Fülle der Kraft. Power, sagt man heute. Ist das beim im Radio, steht's rechts dran, Power, wo die Bässe so dumpf rauskommen. Richtig, dann wumm, wumm, wumm. Ich will doch mehr in meinem Christenleben herausleuchten lassen, dass es die Welt erbeben lässt. Ich wollte doch mit 1000 Armen die Menschen zu Christus führen. Und Paulus sagt, Power kriegt man nur, wenn man ganz am Ende ist und nicht mehr weiter kann. Wenn wir ganz schwach sind, dann kommt erst die Kraft Gottes zum Zug. Ich war dankbar, wie mir Fritz Grünzweig dort im Krankenbett auch noch ein anderes Wort sagte und mich daran erinnerte und sagte, es war einer der großen Geisteshelden unseres deutschen Volkes, ein Humanist ohne Gleichen, der verehrt und vergöttert wird, der gesagt hat, ich kann in meinem Leben alles ertragen, außer drei Dinge, die kann ich nicht ertragen. Wanzen, Knoblauch und das Kreuz. Das Kreuz, das unsere Lebensleistung durchstreicht. Und wenn wir hier Gemeinde unter dem Kreuz Jesu sind, wir haben doch schon oft die Versuchung gespürt, dass wir jetzt etwas Neues machen wollen, strahlen und leuchten. So wie wir die Aufgaben anpacken und sagen, Gott muss mir halt noch ein bisschen mehr Zurüstung geben, aber dann kriege ich das schon hin. Man kann sich gewaltig täuschen. Und unter dem Kreuz Jesu, da hört das Theaterspielen auf. Und dann werden wir immer nur dran erinnert, dass gar nichts geht ohne das unbegreifliche Erbarmen Jesu. Gar nichts läuft, gar nichts können wir. Ohne ihn läuft nichts mehr. Jetzt kommt ein zweiter Punkt. Da muss uns Gott erst darauf hinstoßen. Das Erste, was ich sagen wollte, das war ja dieses mit dem Überheben. Paulus sagt, ich will mich nicht überheben, ich will nicht oben wegfliegen, ich will nicht ohne Bodenhaftung bleiben. Ich bin so froh, dass immer wieder in meinem Glauben die tagtäglichen Nöte und Schwierigkeiten mit dabei sind. Und jetzt sagt er,
da muss uns Gott erst drauf hinstoßen. Und bei ihm ist das auch immer wieder so, dass er dann, wenn er so erhoben ist, und das gibt es im Glaubensleben, es gibt wunderbare Erfahrungen. Ich bin in Veranstaltungen gesessen, da will man nicht mehr heimgehen. Da sagt er, das ist so schön, das ist wie im Himmel. Paulus sagte, ich hörte unaussprechliche Worte. Und dann bricht dieser Gegensatz auf, dass er wenig später völlig verzweifelt ist, weil der Pfahl im Fleisch in ihm wütet. Und er fühlt sich wie ein Schiff, das auf ein Riff aufgelaufen ist. Und im tosenden Sturm treiben die Schiffbrüchigen im Wasser. Und woran sollen sie sich denn halten? Gerade noch waren sie in stolzer, flotter Fahrt. Und dann können sie sich nur an den einen Felsen dahin hängen. Da ist ein Halt. Das, was uns rettet in unserem Christenleben, sind gar nicht die erhabenen Stunden der Erfahrungen, die wir mit Jesus wirklich machen können. Sind auch nicht die erlebten Wunder, die wir oft in Fülle machen. Wo ich mich dran halten kann, das ist nur das Kreuz Jesu. Jesus starb für mich. Und er hält mich ganz, ganz fest und lässt mich nicht los. Dass selbst ein so erfahrener Apostel wie dieser Paulus matt gesetzt wurde, dass Gott sowas zulässt. Wo ist denn Gott, wenn plötzlich die Kräfte so geschwunden sind und dass sie sich etwas vorstellen können, wie schwer das war? Ich finde gut, dass Paulus nicht genau sagt, welche Krankheit er hatte. Sonst würden wir sagen, meine Krankheit ist ein bisschen anders. Er spricht so für alle. Und sie können all ihre Nöte jetzt dahinter sehen. Aber er spricht von einem Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlägt. Ich weiß nicht, ob Sie einmal geboxt haben und dann so einen Schwinger abbekommen haben, der voll ins Gesicht geht. Es gibt so ein paar harte Männer unter uns, die haben es ja schon mal erlebt, dass sie Sternchen sehen. Wenn Paulus das beschreibt, dann ahnt man, was das ist. Dass ihm Hören und Sehen vergeht. Unter diesen Angriffen der höllischen Mächte waren das Versuchungen, waren das Nöte. Das ist so schlimm, dass Sie jetzt nur wissen sollen, das, was Sie im Augenblick niederdrückt und was Sie bekümmert, das kommt bei Paulus alles hier vor. Diese schrecklichen Nöte, die ihn niederstrecken, damit er sich nicht überheben soll. Und er sagt das auch noch in dieser Sprache, mir ist gegeben, so wie sonst Gott nur seine Gnadengaben verleiht. Mir ist eine besondere Gnadengabe zuteil geworden. Ich las bei Watchman Nee, dem unvergesslichen chinesischen Zeugen der Hausgemeinde, dass er sagt, wenn man das Neue Testament liest, beobachtet man, dass Ungläubige relativ schnell geheilt wurden. Aber auch, dass manche Gläubigen ihre körperlichen Leiden behielten. Trophimus musste von Paulus krank in Milet zurückgelassen werden. Steht drin, dass Gläubige krank werden. Und Timotheus hat einen kranken Magen und auch Paulus kämpft mit der Krankheit und wird nicht geheilt. Aber das ist nötig. Und Watchman Nee fügt hinzu, das, was uns so Not macht in der Hand Gottes, wird mir zum Medikament, mir zur Heilung und zum Segen. Und Paulus will das gar nicht abschütteln, seinen Pfahl im Fleisch, sondern er bejaht ihn und sagt, er gehört dazu. Wir sollten heute wieder mehr davon reden, nicht bloß von körperlichen Leiden. Ich weiß, dass reich gesegnete und tiefgläubige Menschen oft durch schwerste Depressionen und Anfechtungen gehen und der Herr lässt zu. Und sie finden keinen Grund mehr, an dem sie sich halten können oder auf dem sie stehen könnten. Und sie schreien zu Gott. Auch davon erzählt Paulus, ich habe 3-mal zum Herrn gebetet. Oft geht das so munter in den Berichten der Christen. Vielleicht haben sie es auch schon manchmal gedacht, wenn sie es hören, Gebetserhörung. Und alles war gut. Und er hat 3-mal gebetet und nichts geschieht, keine Besserung. Aber der Herr redet. Er ist doch da. Er ist doch mittendrin da. Ich habe mich gefreut, wie vor ein paar Tagen in die DEA kam, wie der Herr Bundesminister für wirtschaftliche Entwicklung unsere Arbeit von christlichen Fachkräften international lobt. Ist doch schön, wenn so viele schimpfen, tut es auch mal gut, wenn einer lobt. Aber dann war es so gut, dann kam Gunter Kiene zurück vom Tschad und von Niger und erzählte, wie unsere Leute da draußen arbeiten. Die Monika Hausmann, die so eine besonders fröhliche, liegt mit Gelbsucht da nieder. In einem Krankenhaus, wo ein Arzt sagte, als er durchging, da musste ich zuerst erbrechen. So sind die hygienischen Zustände. Wissen Sie, dass man einfach immer in diese Tiefen geführt wird, dass man das sieht, wo Gott wirkt, da führt er uns oft in große Tiefen und kann uns zerbrechen. Und dann in diesem Kinderheim in Abéché, im Tschad, das da weit ab der Hauptstadt liegt, trostlosen Verhältnissen in diesem dürren Sahel, und da sind diese zwei schwäbischen Krankenschwestern, diese jungen Frauen. Und Gunther sagte, wenn man die Kinder sieht, da kriegt man einen maßlosen Ekel, wie da der Kot an denen runterläuft und das Gesicht. Und dann sagten die Schwestern nur, ach, weißt du, wir haben zuerst auch so gedacht. Aber wir sind jetzt gern da. Dann nimmt sie so ein Kind und gibt einen Kuss ins Gesicht, weil diese Moslemkinder etwas spüren müssen von der Liebe Jesu. Und dann meine ich, sind das oft gar nicht unsere großen Worte, wenn man heute redet von den wachsenden Millionenzahlen der Christengemeinden und Hunderttausenden von Neugründungen und was alles geschieht. Baut Gott heute nicht sein Reich dort, wo es ganz gar nicht schön ist, gar nicht besonders scheint, unscheinbar ist, wo es ganz schmutzig und wüst aussieht. Dort, wo du lebst, mitten an deinem Platz, da so wie dein Glaubensleben ist. Wir brauchen vor Gott nicht zu scheinen und zu strahlen, und wir brauchen nicht diese Worte zu machen. Gott muss uns erst wieder draufstoßen. Ich habe es Ihnen einmal erzählt, wie mir das die größte Freude war, wo es in einem Brief einer Krankenschwester hieß, die so begabt war, auch als Hebamme, dass sie nur noch das eine hält an diesem Platze. Stark ist meines Jesu Hand, und er wird mich ewig fassen. Hat so viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Das trägt mich. Die erhebenden Stimmungen, die Siegeserfahrungen, die können schwinden. Noch das Letzte. Das Größte ist genug für dich. Der Herr redet zu dem Paulus und sagt, du, Paulus, meine Gnade ist doch da. Ich bin für dich gestorben. Und ein großer Apostel, der so viele zum Glauben führen durfte, ist einer, der am Ende auch nur aus Gnaden gerettet wurde. Auch nur? Wie denn sonst? Wie jeder von uns? Und wenn er etwas gewirkt hat in seinem Leben und wenn Gott ihn benutzt hat, auch mit seinen Gaben, dann war das nur Gnade. Wenn Sie einmal das verfolgen in der Bibel, wie Gott seine Gemeinde gebaut hat durch die Jahrhunderte, wie er sein Volk Israel gesucht hat, versprengte Flüchtlinge in der Wüste, die er gesammelt hat beim Auszug aus Ägypten, wie die treuen Freunde Jesu schwache Menschen waren, voller Fehler und Mängel. Und dann kommt immer wieder in der christlichen Gemeinde der Stolz hoch und das Scheinen wollen und das Selbstgefallen und das Großreden und das Genieren an Jesus. Dabei alles, was wir sind, bleiben wir doch immer wieder nur durch ihn. Lass dir an meiner Gnade genügen, das ist doch genug für dich. Wir müssen ja alle einmal noch durch die Todesstunde hindurch. Und dann sind alle unsere Verdienste und unsere großen Taten sowieso ohne Bedeutung. Wir werden ohne Verdienst gerecht durch seine Gnade. Das, was Jesus dann sagt, der ist angenommen, für den bin ich gestorben. Dem habe ich die Schuld vergeben, das trägt mich. Alles andere kann man vergessen und auf die Seite schieben. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, oder man kann übersetzen, vollendet sich in der Schwachheit. Das kann doch erst wirken, wenn wir aufhören, stark zu sein, wenn unsere Kräfte schwinden. Das sind Segenszeiten, wenn uns Gott in diese Schwäche führt, wenn er uns arm und leer macht. Und daran müssen Sie denken, wenn Sie hindurchgehen durch diese schwachen Stunden. Ein Freund von mir, der hat eine Reise gemacht durch Brasilien und er kam nach Manaus, am Amazonas gelegen, 1300 Kilometer vom Atlantik hinweg, und er wollte die Kathedrale sehen. Und auf dem Weg zur Kathedrale kam er in einem schlichten Haus vorbei, und da stand Sala Evangelica dran. Und er geht hinein und sieht da drin eine Frau aus den Favelas, aus den armen Hütten, wie sie betet, ihre Jesuslieder singt. Und er sagt, ich stand hier und sah etwas von der Herrlichkeit des Reiches Gottes. Ich wollte nicht mehr die Kathedrale von Manaus suchen. Ich hatte das Reich Gottes gefunden, wo Gott heute in unserer Welt Wohnung macht. Auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Wir wollen gar keine Bilder mehr haben. Es verwirrt heute die Christenheit, was sie alles wollen. Groß machen und imponieren. Natürlich nur für Jesus mit bester Absicht. Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen da bleiben, wo wir sind. Aber dass die Kraft Christi bei uns wohne. Das ist genau das gleiche Wort vom Wohnen, wie es in Offenbarung 7 heißt. Der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Die Gegenwart des erhöhten Herrn Jesus, heute mitten unter schwachen Leuten, mit allen Mängeln und Fehlern. Und so will ich mich an Jesus hinhalten. Und es soll gar nie eine Verwechslung sein. Das, was wir mit unserem Leben machen können, hängt gar nicht so an unseren Gaben und gar nicht an dem, was wir sind. An der Gnade Jesu, der mit sündigen, fehlsamen Menschen arbeitet. Dass ich schwach bin, wird er wissen. Dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen ist, auch nun mein Gott für mich. Amen. Wir singen dieses Lied 547. Das war das Lieblingslied Ludwig Hofackers. 547. Wir wollen beten. Lieber Herr, dein Erbarmen ist so groß und wir sind oft zu stolz, um es von dir zu erbitten. Vergib uns diese frommen Lügen, mit denen wir so oft machen, wie wenn alles gut wäre. Und du siehst doch auch jetzt unsere heimlichen Gebundenheiten, wie unser Herz ferne von dir ist und wie wir so oft deine Stimme in den Wind schlagen. Wir wollen dir danken, dass du uns aus lauter unverdienter Gnade dennoch in das Amt setzt und unser Leben brauchbar machst und dass du in Schwachen etwas wirken kannst und dass deine Kraft sich darin mächtig erweist. Wir möchten dich darum bitten. Wir rufen dich an, auch für die Leidenden und Kranken, für die Schwermütigen und Niedergeschlagenen, aber auch alle, die in ihrem Wirken für dich müde geworden sind und die nicht mehr weitermachen können. Du kannst genau dort am meisten Frucht schaffen, wo wir am Ende sind. Und wir erbitten dies für alle unsere Dienste, auch für unsere Jugendgruppen, für unsere Hauskreise, für unsere Besuche, für unser Predigen und Lehren, dass nicht Menschen leuchten, sondern du in Schwachen wirken kannst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers vom Lied 495. 495. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass jeder den Notizenzettel braucht, den weißen, der gerade gültig ist. Es geht jetzt an die, die neu unter uns sind, dass sie sich nachher umschauen und sich von ihrem Nebensitzer beraten lassen, was das ist. Das ist nämlich nächsten Sonntag zum Beispiel die tückische Zeitumstellung. Sie dürfen eine Stunde länger frühstücken. Wir haben in dieser Woche diese Kleiderversendeaktion nach Uganda. Steht so drauf, wie ich es formuliert habe. In Europa gibt es genug gebrauchte Kleidung, es ist ein wenig komplizierter, was wir da machen. Wenn Sie den Zettel mitnehmen und das lesen, sind wir dankbar und dann stehen die Termine drauf. Nächsten Sonntag haben wir den Gottesdienst, der für den Evangeliumsrundfunk aufgezeichnet wird. Aber das machen wir auch sonst, dass wir dann nach Beginn des Gottesdienstes die Türen schließen, weil auch bei unseren Kassetten sich die Geräusche sonst immer sehr schädlich auswirken. Ich möchte sehr danken unserem Walter Uttermann und den lieben Gästen. Habt ihr eure Blätter dabei oder nicht? Nichts mitgebracht, da müssen wir dann noch mal schauen. Aber wir sind ja sehr verbunden. Wir haben ja auch immer wieder Mitarbeiter in der Verbindung mit der Tschad-Mission. Wenn ich heute noch einmal für unseren Dienst von Christliche Fachkräfte International ihr Opfer erbitten darf, für die Schwestern in Abéché und für die Monika Hausmann in Niger und wo sie alle sind in den 20 Ländern. Aber ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie betend diesen Dienst mittragen. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Frau Lilli Perger, geborene Mann, 81 Jahre Hohenheimer Straße 75, Malgott, Nagel, geborene Stern, 63 Jahre, Steinkopfstraße 8. Wir hörten das Wort, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Das gilt auch Ihnen. Sie gehen unter dem Segen Gottes zurück, auch wenn es durch Schwachheit geht. Die Kraft Christi geht mit Ihnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.